Der Bibeltext für die Predigt steht im Lukas-Evangelium Kapitel 2, Verse 25 bis 35. Damals lebte in Jerusalem ein gerechter und gottesfürchtiger Mann namens Simeon. Er wartete auf die Ankunft des Messias, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Als die Eltern von Jesus das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, wie es nach dem Gesetz üblich war, kam Simeon vom Geist Gottes geführt, gerade in den Tempel. Er nahm das Kind in seine Arme und pries Gott. Herr, sagte er, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Josef und die Mutter von Jesus wunderten sich, als sie hörten, was Simeon über dieses Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner Mutter, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihm zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das viele sich auflehnen werden. So sehr, dass der Kummer deine Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Doch so kommt an den Tag, welche Gedanken in ihrem Herzen sind.
Guten Morgen. Wir sind mitten in der Predigtserie Advent, Gottes Ankunft feiern. Und wir schauen uns in diesen 4 Wochen unterschiedliche Reaktionen auf die Ankündigung bzw. auf die Ankunft von Jesus Christus an. Vor 2 Wochen haben wir uns mit Maria beschäftigt, der werdenden Mama von Jesus. Ihre Reaktion auf die Ankündigung der Geburt oder ihrer Schwangerschaft war Anbetung. Und dieser Lobgesang war das erste oder ist das erste Advents- bzw. Weihnachtslied der Geschichte. Letzte Woche haben wir uns mit Zacharias beschäftigt, einem Priester in Jerusalem. Seine Reaktion auf die Ankündigung der Geburt des Messias und seines eigenen Sohnes war Anbetung, ein Lobgesang. Und wir haben uns damit beschäftigt, dass es für beide nicht die Umstände gewesen sein können, die sie zum Loben gebracht haben oder zum Singen. Beide erkennen im Zusammenhang mit der Ankündigung der Geburt von Jesus, dass Gott alle seine Versprechen einhält. Und das ist tatsächlich ein Grund zur Freude. Und beide erkennen das, nicht weil sie so clever waren, sondern weil Gott ihnen eine Einsicht schenkt, auf die sie von alleine nicht gekommen wären. Die Beschäftigung mit Gott und mit Jesus, teilweise über sehr lange Zeit, bringt sie zu dem einen Moment, in dem ihnen plötzlich klar wird, was passiert hier eigentlich? Und es verändert sich ihre Überzeugung und es verändert sich ihr Glaube und plötzlich können sie Weihnachten so feiern, wie es eigentlich gemeint ist. Und manchmal ist das ein ganz schön langer Weg bis dahin, bis zu diesem Moment. Und so war das auch bei Simeon. Von Simeon wissen wir nicht mehr als das, was wir in diesen paar Versen jetzt gelesen haben, weil Lukas uns das aufgeschrieben hat. Aber durch diesen Simeon können wir nochmal eine ganz neue Perspektive auf diese alte und teilweise ja sehr bekannte Weihnachtsgeschichte bekommen. Dieser Text zeigt uns nämlich, dass Weihnachten nicht nur das Fest der Liebe und der Versöhnung ist, sondern dass Weihnachten auch das Fest der Trennung und der Ablehnung ist. Wieso das? Weil Jesus polarisiert. Weil Jesus polarisiert. Weihnachten fordert uns dazu heraus, eine Entscheidung zu treffen, wie wir zu diesem Jesus stehen. Simeon sagt zu Maria, an Jesus werden viele zu Fall kommen, aber auch viele aufgerichtet werden. Viele werden sich gegen ihn auflehnen, so sehr, dass der Kummer deine Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Dieser Text hier hat absolut Auswirkungen auf unsere Gedanken und unser Reden und unser Denken über Gott. Ich saß letzte Woche da und habe mir überlegt, warum ist ausgerechnet dieser Text in der Bibel gelandet? Jesus ist hier 40 Tage alt, ein 6 Wochen altes Baby. Das nächste, was wir von ihm lesen, da ist er bereits 12 Jahre alt. Es hätte so viel gegeben dazwischen, was man hätte berichten können. Warum dieser Moment? Weil Gott selbst uns hier durch Simeon, diesen unbekannten alten Mann, sagt, Jesus ist Gott. Jesus ist der Retter. Jesus ist der Sohn Gottes. Und zwar der Retter der ganzen Welt und das Heil für alle Nationen. Das, was wir in dieser Zeit in den Weihnachtsliedern singen. Folgende Situation, in die wir hier hineinkommen. Jesus ist bereits geboren. Also die Weihnachtsgeschichte in der Bibel liegt hinter uns. Er ist 40 Tage alt. Er ist geboren in ärmlichen Verhältnissen in einem Stall in Bethlehem. Und Maria und Josef haben sich mit diesem 40 Tage alten, also knapp sechs Wochen alten Baby auf den Fußmarsch gemacht von Bethlehem nach Jerusalem. Ungefähr 100 Kilometer. Dafür haben sie ungefähr eine Woche gebraucht. Ein Sechstel des Lebens von Jesus. Warum machen sie das? Die einfache und gleichzeitig nicht ganz leichte Antwort darauf ist, aus Liebe zu Gott. Aus Liebe zu Gott machen sie sich auf diesen Weg. Es gibt 2 jüdische Bräuche aus dem alttestamentlichen Gesetz Gottes, die sie zu dieser Reise veranlasst haben. Und sie halten diese Gesetze aus Liebe zu Gott. Das erste Gesetz, bei dem geht es darum, dass Frauen nach dem Gesetz, nach der Geburt, für 40 Tage als unrein galten. Das ist die antike Form des Wochenbetts. Und nach 40 Tagen sind diese Frauen nach Jerusalem zum Tempel gegangen und haben ein Opfer gebracht und ab dem Moment galten sie wieder als rein. Der zweite Grund ist, dass der erstgeborene Sohn im Tempel nach der Geburt Gott geweiht wurde. Man war Gott dankbar, man hat für das Kind gebetet, man hat es Gott zur Verfügung gestellt und um seinen Segen gebeten. Und während Maria und Josef im Tempel sind, kommt es zu dieser, wie ich finde, etwas sonderbaren Begegnung mit Simeon. Ich habe so gedacht, das ist schon irgendwie komisch. Simeon ist nicht zufällig da. Er sagt, der Heilige Geist hat ihn geschickt. Der Heilige Geist ist der, von dem Maria schwanger war. Die treffen sich jetzt da, sind irgendwie initiieren das Ganze. Er sollte genau dort sein. Aber Maria und Josef wussten davon bis dahin ja scheinbar noch nichts. Und plötzlich steht also, stellt euch das vor, eine junge Familie, Teenager, die ein 6 Wochen altes Kind haben, neben denen steht plötzlich ein alter Mann, von dem sie nicht wissen, wer das ist, nimmt ihnen das Kind aus dem Arm, freut sich wie Bolle und fängt an zu singen. Das war die Situation hier. Und er singt ein Loblied über dieses Kind. Was für eine Reaktion auf die Geburt von Jesus. Was war hier los? Es geht hier nicht um einen alten, wunderlichen Mann, der hier beschrieben werden soll. Es geht auch nicht nur darum, dass dieser ältere Mann eine Ermutigung für diese junge, neue Familie geworden ist. Simeon sagt hier etwas ganz Persönliches und etwas ganz Ergreifendes in diesem Moment, weil er erkennt, wer Jesus ist. Und zwar sagt er hier, mit dem 6 Wochen alten Jesus im Arm sagt er, Herr, jetzt kann ich in Frieden sterben. Es kann nicht besser werden. Ich habe alles erreicht, was geht. Jetzt ist alles gut. Ich habe das Heil und die Rettung kennengelernt. Herr, du hast dein Versprechen gehalten. Simeon kapiert, Gott greift ein in die Weltgeschichte. Mit diesem Kind wird sich alles zum Guten verändern. Dieses Kind ist die Hoffnung für die Welt. Die Wartezeit ist vorbei. Er ist da, endlich. Und wieder erwähnt dieser Text dieses Versprechen, was wir bei Maria und Zacharias schon mal hatten. Was für ein Versprechen. Dann habe ich mir überlegt, was hat Simeon bis zu dem Moment wohl gedacht? Das Versprechen, das Gott Abraham gegeben hatte, dass aus seinen Nachkommen der Retter, der Erlöser hervorkommen würde, ist bereits 2000 Jahre alt. Der letzte Prophet, der darüber gesprochen hat, das war 400 Jahre vorher. Simeon bekommt die Zusage von Gott, du wirst nicht eher sterben, bis du den Retter gesehen hast. Was hat er wohl gedacht, wie alt er werden wird? Ich meine, was für Zeitabstände hier. Und dann sagt Simeon, es kann nicht besser werden, das ist es. Jetzt bin ich bereit zu sterben. Ich habe Jesus gesehen und damit die Rettung. Es hat sich erfüllt, worauf ich mein Leben lang und mein Volk jahrhundertelang gewartet hat, ist jetzt passiert. Und dann spricht er oder er singt davon, dass dieses Kind das Licht ist, das alle Nationen erleuchtet und das Volk Israel zu Ehren bringen wird. Was ist damit gemeint? In der Bibel wird der Begriff Nationen immer dann gebraucht, wenn von Völkern, von Kulturen, von Gesellschaften die Rede ist, die nicht den jüdischen Glauben hatten. Und damit sind Nationen gemeint wie die Griechen und die Römer, die einen Vielgötterglauben hatten, für alle möglichen Bereiche hatten die ihren eigenen Gott. Damit sind auch Völker gemeint wie die Perser, die Gott in der Natur und in den Elementen gesehen haben, und Völker, die gar keinen Götterglauben hatten. Die komplette Bandbreite, der komplette Mix des spirituellen Marktes wird mit Nationen bezeichnet. Und ich dachte im Prinzip, genau das, was wir heute auch noch oder was wir heute auch wieder haben. Wir haben zwar in Deutschland noch ein Überbleibsel an christlicher Vergangenheit, aber wir sind schon lange keine christliche Nation mehr. Deutschland und Europa sind ein bunter Mix aus verschiedenen Weltanschauungen. Es gibt Atheisten und es gibt tolerante Atheisten und es gibt säkulare Positionen und wir haben christliche Positionen und buddhistische und hinduistische und agnostische und ein bisschen Esoterik hier und Hauptsache wir glauben alle an irgendwas, vielleicht hilft uns das ja weiter. All das, was die Bibel mit dem Begriff beschreibt, Nationen. Und dann sagt Simeon, genau für diese Gesellschaft, wie die, in der wir leben, will Jesus das Licht sein. Warum das Bild vom Licht? Ich habe letzte Woche sehr häufig, sehr früh angefangen zu arbeiten und draußen war es noch dunkel und ich musste das Licht in meinem Arbeitszimmer anmachen. Und als ich das Licht angemacht hatte, konnte ich das machen, was in dem Moment dran war. Das, was ich tun musste, war mit diesem Licht möglich. Und als ich da saß an meinem Schreibtisch, dachte ich, das ist, glaube ich, ein gutes Bild für den Lichtzustand im Alten Testament. Die Menschen hatten das Gesetz und das hat ihnen geholfen, genau das zu tun, was sie machen mussten. Und dann um 8 Uhr, ich weiß, Mittwoch oder Donnerstagmorgen um 8 Uhr, als die Sonne aufging, blauer Himmel, ein komplett neues Licht hat mein Arbeitszimmer durchflutet und ich dachte, das ist das Licht des Neuen Testaments. Es ist nicht mehr nur möglich, das zu machen, was ich tun muss, sondern es ist plötzlich viel mehr möglich. Ein ganz, ganz neues Licht. Und Simeon spricht von einem Licht, das erleuchtet. Und der Ausdruck Erleuchtung, den benutzen wir entweder häufig im Zusammenhang mit fernöstlichen Religionen, Buddha und seine Erleuchtung und die Erleuchtung, die wir anstreben sollen, oder für den Moment, in dem dieser Geistesblitz kommt und wir plötzlich sagen, wieso war mir das nicht vorher schon klar? Ist doch total offensichtlich. Und Simeon sagt jetzt, Jesus ist die Erleuchtung in Bezug auf Gott. Jesus ist die Erleuchtung in Bezug auf Gott. Viele Menschen haben ja eigentlich gar kein Problem mit Gott, aber sobald dieser Jesus ins Spiel kommt, dann wird es irgendwie komisch. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, und wenn du wissen willst, wer Gott ist, dann schau dir Jesus an. Gott ist Mensch geworden, damit wir sehen können, wie Gott ist. Jesus hat später in seinem Leben gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus ist das Licht und er kam zu uns, um uns zu zeigen, wer und wie Gott ist. Und er kann das sein, weil er selbst Gott ist. Und das ist nicht so ganz leicht zu schlucken. Das ist nicht so leicht zu akzeptieren. Und vielleicht fällt es dir schwer zu glauben, weil du mit manchen Fragen nicht klarkommst. Fragen wie, wie ist eigentlich der christliche Gott, um den es bei mittendrin Sonntag für Sonntag geht? Geht es nicht eigentlich bei allen Religionen um den gleichen Gott? Die heißen eben nur anders mit Vorname. Kann es überhaupt einen liebevollen Gott geben, wenn ich mir die Tagesschau angucke, wenn ich an Aleppo denke, wenn ich an Kongo denke, wenn ich an meine kranke Nachbarin denke? Was ist mit den vielen Kriegen, die im Namen Gottes geführt wurden? Ist Glaube nicht diese moralische Zwangsjacke, wo ich nicht rein will? Brauchen wir überhaupt einen persönlichen Gott? Oder langt es nicht, irgendwie eine Energie oder eine Kraft für wahr zu halten, die das Universum zusammenhält? Und Simeon sagt, schau auf Jesus. Dort sind die Antworten zu finden. Da ist die Erleuchtung. Und ich kann euch nur ermutigen, nehmt eine Bibel, schaut euch das Leben von Jesus an, lest euch das Leben von Jesus durch, schaut, wie er gelebt hat, schaut, was er gesagt hat, schaut, was er gemacht hat. Und dann werdet ihr ganz viel über Gott herausfinden. Vielleicht bist du aber auch Christ, vielleicht schon lange, und du merkst, dass sich die Fragen eigentlich gar nicht so sehr verändern. Kann ein liebender Gott Leid zulassen, bleibt eine brisante Frage. Was möchte Gott von mir in meinem Leben? Bleibt eine spannende Frage. Wie passt der Gott aus dem Alten Testament mit dem Gott aus dem Neuen Testament zusammen? Bleibt eine spannende Frage. Was sich hoffentlich auf dem Weg des Glaubens verändert, ist der Umgang mit diesen Fragen. Und dabei hilft uns Jesus. Wenn Jesus das Licht ist, dann werden wir die Dunkelheit dieser Fragen nicht ohne ihn durchbrechen können. Das behauptet Simeon hier. Und ich kann euch empfehlen, geh mit deinen Fragen zu Jesus und bleib nicht nur bei deinen Fragen über Jesus stehen. Geh mit diesen Fragen direkt zu Jesus und bleib nicht stehen bei deinen Fragen über Jesus. Die Frage danach, wie ein liebevoller Gott Leid zulässt, die ist nämlich philosophisch gar nicht zu beantworten, auch nicht naturwissenschaftlich, auch nicht gefühlsmäßig. Wenn wir mit dieser Frage aber zu Jesus gehen, dann werden wir einen Jesus finden, der sich so sehr mit unserem Leid identifiziert, dass er dafür gestorben ist. Er ist dafür gestorben, um eine Welt zu schaffen ohne Leid. Und Jesus zeigt uns, dass Gott selbst leidet. Für uns. Also, das Erste, Jesus zeigt uns, wer Gott ist und wie Gott ist, weil er selbst Gott ist. Die Realität ist aber, dass Jesus nicht nur ermutigt und Simeon hier auch nicht nur ermutigt. Das, was Simeon Maria noch zu sagen hat, holt sie aus ihrer Glückseligkeit der Anbetung zurück in die Realität einer normalen Jesus-Beziehung. Maria, dein Sohn Jesus wird polarisieren. Stell dich darauf ein, es wird schmerzhaft. Sein Anspruch, Gottes Sohn zu sein und Retter zu sein, wird dazu führen, dass viele an ihm zu Fall kommen und viele an ihm aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen. Es wird sehr schmerzhaft. Und so wird Weihnachten, die Ankunft Gottes in der Welt, auch zu einem Fest der Trennung und der Ablehnung. Die Beziehung zu Jesus wird zu Trennungen führen. An ihm scheiden sich die Geister. Es ist der gleiche Jesus, an dem viele zu Fall kommen und viele andere aufgebaut werden. Und wahrscheinlich bezieht Simeon sich hier auf den Propheten Jesaja aus dem Alten Testament, der einige hundert Jahre vorher im Zusammenhang mit der Frage nach der Erwartung und des göttlichen Heils das Bild vom Stein benutzt hat. Für die einen gibt Stein Sicherheit und Schutz und andere bringen Steine zum Stolpern. Stolperstein. Er spricht auch von einem Grundstein, von einem Fundament. Und Simeon sagt, Jesus ist dieser Stein, für die, die ihm vertrauen, ein festes Fundament, das sicher trägt, das nie enttäuscht. Und für die anderen, die diesen Anspruch nicht anerkennen wollen oder können, ist er ein Stolperstein. Man stößt sich, man ärgert sich und man schimpft und man lehnt ab. Jesus polarisiert. Wir sind hier in der Geschichte. Wir blättern einmal um im Leben von Jesus in der Bibel. Und wir sehen genau das. Jesus hält seine erste Predigt. Einmal umblättern. Jesus hält seine erste Predigt und es gibt darauf zwei verschiedene Reaktionen. Die Menschen, die von ihm begeistert sind und deren Leben sich ändert und die ihm nachfolgen, und gleichzeitig die, die ihn am Kragen packen, an eine Klippe führen und runterstoßen wollen. Nach der ersten Predigt von Jesus. Die einen nehmen ihn als Gott an und die anderen lehnen ihn als Gotteslästerer ab. Die einen sind bereit, für Jesus zu sterben, weil sie glauben, und die anderen wollen Jesus umbringen. Und genauso ist es heute auch noch. Er ist entweder Fundament oder Stolperstein. Schaut euch mal im Internet die Kommentare bei Artikeln an über Jesus oder über den christlichen Glauben. Lest euch das mal durch. Jesus polarisiert. Und Menschen werden dort sehr ehrlich und sehr direkt. Aber wir leben in einer Gesellschaft, in der dieses Schwarz-Weiß-Denken an, aus und nicht so wirklich in ist. Diese Abgrenzung. Und so ist so eine Dynamik entstanden, dass wir uns auf die Suche machen nach einer Zwischenlösung, nach einem Kompromiss. Das ist einfach sympathischer. Und ich habe euch auf Seite 5 bei den Zitaten ein paar solcher Kommentare abgedruckt. Zum Beispiel Mahatma Gandhi hat Folgendes gesagt. Meine Zuneigung zu Jesus ist wirklich groß. Seine Lehre, seine Einsicht und sein Opfertod bewegen mich zur Verehrung. Aber ich muss die orthodoxe Lehre, dass Jesus eine Inkarnation, also eine Menschwerdung Gottes im feststehenden Sinne des Wortes gewesen oder dass er der einzige Sohn Gottes ist, ablehnen. Ich konnte Christus als Märtyrer, als Verkörperung des Opferwillens und als göttlichen Lehrer anerkennen, aber nicht als den vollkommensten Menschen, der je gelebt hat. Sein Tod am Kreuz war ein gewaltiges Beispiel für die Welt, aber dass darin irgendetwas wie ein geheimnisvolles Heilswunder zu sehen wäre, das war für mein Gefühl unannehmbar. Und der deutsche Schauspieler und Regisseur Florian David Fitz, der vor 3 Jahren, glaube ich, in dem Film Jesus liebt mich die Hauptrolle gespielt hat, der hat in einem Interview im Rahmen dieses Filmes eine Aussage, seine Kernaussage zu Jesus gemacht. Jesus hat eine Aufgabe, seine Aufgabe ist es, den Menschen eine Richtung zu geben, nämlich das Einfache zu tun und versuchen, gut miteinander umzugehen. Das ist die Aufgabe von Jesus. Das sind 2 Beispiele von Menschen, die versuchen, einen Kompromiss zu finden, eine Zwischenlösung. Was er gesagt hat, ist ganz okay, das ist hilfreich für die Welt in vielen Momenten, aber wer er ist, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Und diese Meinungen, diese verschiedenen, soll man bitte auch nebeneinander stehen lassen. Ich habe keine Ahnung, ob du auch auf der Suche nach einem Kompromiss bist oder ob du schon eine Zwischenlösung irgendwie gefunden hast. In Bezug auf den christlichen Glauben sind Kompromisse der Versuch, Gott oder Jesus gut zu finden, ohne ihn ernst zu nehmen. In Bezug auf den christlichen Glauben sind Kompromisse der Versuch, Jesus gut zu finden, ohne ihn ernst zu nehmen. Und Dietrich Bonhoeffer hat dazu gesagt, man erklärt Christus nach ästhetischen Kategorien als religiöses Genie, nennt ihn den größten Ethiker, man bewundert seinen Todesgang als heroisches Opfer für seine Idee. Nur eines tut man nicht, man nimmt ihn nicht ernst. Das heißt, man bringt das Zentrum des eigenen Lebens nicht in Berührung mit dem Anspruch Christi, die Offenbarung Gottes zu sagen und zu sein. Man bewahrt einen Abstand zwischen sich und dem Worte Christi, lässt keine ernsthafte Begegnung zu Christus ernst nehmen heißt, diesen seinen absoluten Anspruch auf die Entscheidung des Menschen ernst nehmen. Jesus und Weihnachten stellt uns vor die Frage, wer ist Jesus für dich? Gott oder nicht? Fundament oder Stolperstein? Und sein Anspruch ist definitiv zu groß für irgendeine Zwischenlösung. Wenn Jesus nicht Gott war, dann sind Milliarden Menschen seiner Lüge auf den Leim gegangen und Millionen dafür hingerichtet worden. Und in dem Moment war er kein moralischer Mensch mehr. Das war nicht vorbildlich. Das macht keinen Sinn. Wer ist Jesus für dich? Viele von euch sind Christen und wir sagen, na klar, Jesus ist mein Fundament. Und gleichzeitig spielen wir mit diesem Jesus. Wir stehen, habe ich manchmal das Gefühl, wir stehen auf dem Fundament, aber irgendwie nur auf einem Bein. Wir stehen auf dem Fundament der Liebe und genießen es, was uns zugesagt wird über die Liebe von Jesus. Aber sobald es darum geht zu sagen, so, was hat diese Liebe für Konsequenzen für unser Leben, eiern wir irgendwie darum und stehen lieber auf einem Bein. Wir lieben es, über die Liebe von Jesus zu hören, wollen aber nicht hören, was es bedeutet, andere Menschen zu lieben. Wir lieben es, davon zu hören, wie sehr Jesus sich für uns hingegeben hat, aber sobald es darum geht, was das für uns bedeutet, an Abgeben oder an Hingabe, eiern wir darum. Wir lieben die Zusage Gottes, du darfst so kommen, wie du bist. Und wollen nicht hören, aber du musst nicht so bleiben, wie du bist. Auf einem Bein steht sich's auf Dauer nicht gut. Sieht scheiße aus und ist nicht stabil. Wenn du sagst, Jesus ist mein Licht, Jesus ist Gott, dann stell dich mit beiden Beinen auf dieses Fundament. Hab den Mut dazu. Wenn du nicht bereit bist für Gottes Entweder-Oder, folgst du einem Wunschgott, einer Fantasie, einer Wunschvorstellung, einer Idee, aber nicht dem Gott der Bibel und nicht Jesus dem Retter. Bei einem Gott, der mit dem Anspruch auftritt, du gehörst mir, ist neutral bleiben keine Option. Entweder du vertraust ihm und folgst ihm, oder du kämpfst weiter dagegen an und lehnst ihn damit ab. Willkommen an Weihnachten. Aber manchmal ist es so schwer. Es ist so schwer, auf diesem Fundament zu stehen. Und manchmal ist es tatsächlich schwer, diesem Jesus zu vertrauen und diesem Jesus zu folgen. Und hin und wieder entscheide ich mich auch ganz gern mal dafür, so mag ich es aber dann doch irgendwie kurzzeitig lieber. Und es gibt dann auch die Momente, wo wir trotz allem Wollen scheinbar nicht können. Ich kann nicht vertrauen, ich kann nicht glauben. Warum ist das so schwer? Und zum Schluss, Simeon gibt uns auch in diesem Text darauf eine Antwort. Da heißt es, er wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das viele sich auflehnen werden, so sehr, dass der Kummer deine Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Doch so kommt an den Tag, welche Gedanken in ihren Herzen sind. Simeon sagt, Weihnachten und der Anspruch, mit dem Jesus auftritt, und unsere Reaktion auf diesen Anspruch zeigen uns, was wirklich in unseren Herzen los ist. Zeigt uns, wer oder was wirklich unser Denken und unser Handeln bestimmt. Ob es tatsächlich Gott ist oder ob es andere Dinge sind, die vielleicht Gottes Platz eingenommen haben und ihn so immer mehr in den Hintergrund drängen. Was kann das sein? Ich möchte mir zwei Beispiele kurz mit euch anschauen. Welche Dinge können dazu führen, dass wir doch gerne lieber wieder auf einem Bein oder am Rand stehen und nicht so wirklich fest auf dem Fundament? Oder welche Dinge halten uns ab davon, diese Entscheidung zu treffen? Zum einen können das Erfahrungen sein, die du gemacht hast. schlechte Erfahrungen mit der Kirche oder mit Leuten, die sagen, Gott liebt dich und du bist total enttäuscht, weil außer den Worten davon nichts sichtbar geworden ist. Und es bleiben Enttäuschungen oder Verletzungen zurück. Und diese Erfahrungen mit Menschen führen häufig dazu, dass wir Rückschlüsse auf Gott ziehen. Wenn der so sein sollte, dann bleibe ich lieber auf Abstand. Vielleicht haben dich Menschen im Stich gelassen, die sich eigentlich um dich kümmern sollten und die es nicht gemacht haben. Und es fällt dir total schwer zu glauben, dass Gott wirklich jemand ist, den du ernst nehmen kannst. Wo gibt es bei dir diese Erfahrungen? Erfahrungen, von denen du Rückschlüsse auf Gott ziehst, die so schmerzhaft sind, dass du denkst, dass nicht mal die Liebe von Jesus das aufwiegen kann. Und neben den Erfahrungen können es auch Dinge sein, die in unserem Leben wichtiger geworden sind als Gott und die uns von ihm fernhalten oder wegziehen. Und die sind oft gar nicht so leicht zu identifizieren. Aber auch da kann uns Simeon helfen. Als er Jesus sieht, sagt er, jetzt bin ich bereit zu sterben. Und zwar in Frieden zu sterben. In dem Moment, in dem er Jesus bei sich hat, wird ihm klar, dass alles andere zweitrangig und unwichtig geworden ist. Weil er den Retter, weil er seinen persönlichen Retter kennengelernt hat und bei sich hat. Sobald Jesus in unserer Prioritätenliste nach oben rutscht, rutschen Sorgen und andere Dinge, die uns so wichtig sind, nach unten. Und ein tiefer Frieden macht sich breit. Und deswegen die Frage an dich, wovon erhoffst du dir diesen Frieden? Was müsste passieren in deinem Leben, dass du sagen kannst, jetzt bin ich bereit zu sterben. Jetzt bin ich soweit. Jetzt kann es nicht mehr besser werden. Jetzt ist alles gut. Ist es der Traumpartner, den du noch finden musst? Das Projekt, das unbedingt noch zu Ende geführt werden muss? Die Prämie am Ende des Jahres vielleicht? Harmonisches Weihnachtsfest mit den Kindern. Die Frage kann uns helfen, die Dinge zu finden, die uns von Jesus wegziehen. Und durch Jesus kommen die Gedanken an die Oberfläche, die unser Leben bestimmen. Und wenn es bei dir die Erfahrungen sind, aber Jesus tatsächlich der ist, der er behauptet, wenn er tatsächlich geboren ist, um später aus Liebe zu uns am Kreuz zu sterben, dann haben wir hier einen Gott, der aus Liebe alles aufgegeben hat und der den schlimmsten Schmerz und die schwierigsten Erfahrungen selbst erlebt hat und deswegen heilen kann. Und wenn es bei dir eher die Dinge sind, die dich von Jesus wegziehen, aber Jesus tatsächlich der ist, der er behauptet hat, und wenn es stimmt, dass er aus Liebe zu dir am Kreuz gestorben ist, dann haben wir hier einen Gott, der viel wertvoller ist als alles andere in unserem Leben. Als alles, was dir so wertvoll und so wichtig geworden ist. Keinem dieser Ersatzdinge, nicht mal Menschen, bist du so wichtig, dass sie bereit sind, für dich zu sterben. Aber Jesus hat das getan. Jesus hat es getan für dich. Jesus ist gekommen, um uns zu zeigen, wie Gott ist, weil er selbst Gott ist. Er will unser Fundament sein, auf dem wir feststehen können. Und er fragt uns, wer bin ich für dich? Und das Licht von Jesus überstrahlt alles und lässt die Sachen, die uns so wichtig sind, in einem neuen Licht erscheinen oder verblassen. Das ist der Grund, warum es diese Kirche gibt. Das ist der Grund, warum es Weihnachten gibt. Das ist der Grund, warum wir Weihnachtslieder singen. Das ist der Grund, warum wir gleich eine Anbetungszeit haben werden. Und das ist der Grund, warum wir sagen können, ich bin bereit zu sterben. Es kann nicht besser werden. Wer ist Jesus für dich?